Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Fast 28% unserer erwachsenen Mitmenschen sind durchschnittlich jedes Jahr von einer psychischen Erkrankung betroffen und versuchen dann aber aus Scham oder Angst vor Stigmatisierung vor den Kollegen oder Freunden das zu verheimlichen. Sonja Kompitz, die einige von Ihnen sicher als Moderatorin unserer Sendung Plus 1 kennen, hat viel über dieses Thema recherchiert und sie erzählt in ihrem Buch auch von ihren eigenen Erfahrungen. Und gleich ist sie hier bei mir zu Gast. Und gegen Ende der Stunde gratulieren wir dann Merle Kröger zum Deutschen Krimi-Preis, den sie für ihren Roman Die Experten bekommt. Spinnst du? Ich muss zugeben, mir rutscht das auch im Alltag öfter mal raus, wenn die Kinder Quatsch machen oder sich irgendein Freund seltsam benimmt. Wenn aber jemand tatsächlich gerade nicht gut klarkommt mit unserer sogenannten Normalität, dann klingt es nicht nur vorwurfsvoll, sondern richtig abwertend und vor allem hilft es nicht weiter. Radiojournalistin Sonja Kompitz hat ihr Buch über psychische Erkrankungen so genannt, Untertitel Warum psychische Erkrankungen ganz normal sind, und ich freue mich, dass Sonja Kompitz jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ihr Buch ist ja viele Bücher in einem. Es ist ein Erfahrungsbericht über Ihre eigenen depressiven Episoden. Es ist ein sehr aufschlussreiches, lehrreiches Sachbuch, finde ich. Es ist aber auch reportagehaft, wo Sie in der Psychiatrie recherchiert haben. Was hat Ihnen den Ausschlag gegeben? Waren das Ihre eigenen Erfahrungen?
Ja, ich habe mir wirklich erhofft, dass es jemand gegeben hätte, als ich wirklich in meiner Anfangsphase, sage ich mal, meiner depressiven Karriere war, dass mich jemand so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, guck mal, das sind hier Sachinformationen, die erklären dir vielleicht deine Erkrankung, die erklären dir vielleicht ein bisschen, wie du dich fühlst. Und das gab es in der Form irgendwie nicht. Also natürlich kann ich als Journalistin recherchieren, finde Informationen, aber es ist wenig zugänglich, wenn ich halt selber in einer Depression stecke und mir Symptomkataloge durchlese. Dann verstehe ich das auch nicht richtig, kann ich das kognitiv nicht verarbeiten. Und ich habe mir halt gewünscht, dass es da irgendwie so eine Mischform gibt, dass mir jemand als Mensch erzählt, so und so fühle ich mich dabei, und gleichzeitig das aber auch sachlich, medizinisch, therapeutisch einordnet irgendwie, soweit es geht. Und deswegen habe ich gedacht, gut, dann mache ich es halt selbst.
Das ist auch sehr eindringlich gelungen, finde ich dir, wenn Sie beschreiben, wie sich das anfühlt, in so einer Depression zu stecken. Aber dann sind auch oft mal ganz lustige Passagen, zum Beispiel so ein Dialog mit der eigenen Depression. Hilft da nur noch Humor? Aber der kommt wahrscheinlich erst hinterher wieder, oder?
Ach, ich bin ein humorvoller Mensch. Also das ist ja ein Teil meiner Persönlichkeit und so verarbeite ich es natürlich auch, weil das bin nun mal ich, die Krankheit bin nicht ich, das ist ein Teil von mir, der Humor ist ein Teil von mir, und dann trifft das manchmal aufeinander und natürlich ist es dann vielleicht auch zynisch an der einen oder anderen Stelle, aber anders kommt man nicht weiter. Also ich mit meiner Depression, wenn ich da in so ein Zwiegespräch gehe, merke einfach, okay, da clasht es halt, und Humor ist dann so mein einziges Vehikel irgendwie, neben der Kreativität zum Beispiel, was mir das irgendwie so ein bisschen erleichtert, das Ganze zu greifen, was ja so unbegreiflich ist oder so ungreifbar, weil man psychische Erkrankungen ja auch einfach nicht sieht. Und dann so ein bisschen ins Gespräch, in den Dialog zu gehen mit der eigenen Erkrankung, hat mir zumindest geholfen.
Und diese Frage, spinnst du, die dem Ganzen den Titel gegeben hat, da gibt es ja auch einen Podcast dazu von Ihnen, mussten Sie sich das tatsächlich auch mal anhören?
Ja, spinnst du oder hab dich doch nicht so, das sind so die gängigen, reiß dich doch mal zusammen, ruh dich aus, fahr in Urlaub, und dann versuche ich immer zu erklären, das funktioniert nicht. Also ich kann mich nicht erholen in einer Depression. Ich kann zwar manchmal schlafen, aber es ist nicht erholsam. Man kann sich auch nicht am eigenen Schopfe irgendwie aus dem Morast, aus dem Gefühlsmorast ziehen, auch wenn so ein kleiner rationaler Teil in mir da immer noch funktioniert und ich das schon weiß, das ist jetzt meine Erkrankung, die ist jetzt wieder episodenhaft da, die hört auch irgendwann wieder auf und ich mache Therapie oder nehme Medikamente. Aber diese Sprüche helfen nicht. Die kann ich mir auch selber sagen, nur reiß dich mal zu, es geht einfach nicht. Man ist dazu nicht in der Lage, mit einer psychischen Erkrankung zu sagen, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt reiße ich mich zusammen, jetzt mache ich einfach wieder, es geht nicht.
Was ist denn ein guter Umgang? Man ist ja auch verunsichert. Ich habe auch eine Freundin, die vor ein paar Jahren so psychotische Schübe bekam und einfach quasi nicht mehr dieselbe ist. Sie sieht noch genauso aus und man ist dann aber irgendwie mit einfach einer völlig veränderten Persönlichkeit konfrontiert und weiß eigentlich nicht so richtig, wie man darauf reagieren soll.
Also ich sage immer zu allen anderen, wenn ihr euch unsicher seid oder wenn sie sich unsicher sind, einfach fragen, das Verbalisieren, die eigene Verunsicherung. Weil ich als Betroffene kann im besten Falle das vielleicht ein bisschen erklären, auch wenn es schwer zu erklären ist. Aber man kommt wieder in Dialog. Und ich sehe das ja an mir selbst auch, dass ich mich dann verändere in einer depressiven Episode, mich zum Beispiel ganz oft so gereizt, was ich sonst in gesunden Phasen nicht bin. Das ist schon, man natürlich ist man dann verändert. Und das ist halt auch schwierig für Beziehungen und Zwischenmenschliches. Also jetzt gar nicht in der Partnerschaft unbedingt, also auch natürlich hauptsächlich, aber auch im Kollegen-, Bekanntenkreis. Und da sage ich immer wieder, wenn euch was auffällt oder wenn ihr eine Frage, also fragt das einfach, dass man da im Dialog bleibt. Also weil Angehörige oder Außenstehende sind auch wahnsinnig wichtig, was zum Beispiel die Früherkennung angeht. Ne? Also weil ich selber merke das nicht unbedingt, wenn ich wieder so langsam in eine Depression rein schleiche. Das merkt das Umfeld vielleicht eher. Und das dann anzusprechen als Außenstehender, du, ich kann das jetzt gerade noch gar nicht einordnen, aber wie geht's dir? Also diese einfache Frage, wie geht's dir? Einfach mal ehrlich gemeint stellen.
Das fand ich auch wirklich beeindruckend, dass man eben selbst oft gar nicht weiß, aha, jetzt geht das wieder los. Mhm. Das ist eben nicht wie bei einem Schnupfen, wo man 10-mal hintereinander niest, sondern das schleicht sich eben so ein und irgendwie kippt plötzlich so das Wohlbefinden. Ne?
Ja.
Ja. Jetzt ist das aber ja nicht nur eben, habe ich schon gesagt, kein reiner Erfahrungsbericht, sondern Sie waren auch 4 Wochen zum Beispiel in der Charité. Und wie sind Sie denn da überhaupt reingekommen? Kann man da einfach hingehen und sagen, ich bin Journalistin und recherchiere zu dem Thema, darf ich hier mitmachen?
So einfach ist es natürlich nicht, weil das ist auch total wichtig, dass gerade die Psychiatrie wirklich ein Schutzraum auch ist, dass da die Patienten und Patientinnen hingehen können. Es ist wirklich, also aus meiner Sicht, die letzte Anlaufstelle mit einer psychischen Erkrankung, wenn ambulant wirklich nichts mehr geholfen hat, dass man dann stationär behandelt wird. Und es ist wichtig, dass es dann da einen Schutzraum gibt, wo sich die Patienten, Patientinnen wirklich einfach behandeln, sich helfen lassen können. Und wenn da jemand von außen reinkommt, ist natürlich erstmal schwierig. Ich habe da natürlich vorher gefragt, das ist klar. Und hatte auch sehr viel Glück mit der Klinikleiterin, Professor Isabella Häuser, die da wirklich sehr dahinter ist, dass das halt auch entstigmatisiert ist und dass man auch da reingeht und sieht, okay, da sind jetzt keine vergitterten Fenster oder so, wie man sich das vielleicht noch vorstellt, wie aus den
70er. Einer flog übers
Kuckucksnest. Genau, das ist immer das Erste, was kommt und so, man muss da Angst haben. Und da sind ganz normale Menschen, die sind einfach krank. Also wenn ich auf die Innere gehe, da sind auch Menschen, die sind krank, die lassen sich behandeln. Und nur bei psychischen Erkrankungen ist es halt so stigmatisiert, dass da viele noch Angst haben müssen. Und deswegen habe ich natürlich mit langem Vorlauf darum gebeten, da längere Zeit recherchieren zu dürfen. Ich bin da wirklich halt mitgelaufen, auch bei den Visiten, bei der Frührunde zum Beispiel, wo alle Patienten zusammenkommen und habe verschiedene Therapien mitgemacht und so. Und es war sehr schön, wie die Patienten, Patientinnen sich auch darauf eingelassen haben. Gerade in dem Moment, als ich gesagt habe, ich weiß, wie das ist, ich bin selbst betroffen. Das war dann erstmal so ein, ah, okay, gut, dann kann ich jetzt ich sein.
Spinnst du, heißt das Buch von Sonja Koppitz, die heute bei mir hier in der Lesart zu Gast ist. Frau Koppitz, Ihr Buch, das ist ja auch ein Plädoyer dafür, psychische Erkrankungen als was Normales zu begreifen. So ist ja auch schon der Titel. Ich habe es ja auch schon gesagt, fast ein Viertel aller Deutschen erleben sowas jedes Jahr einmal. Haben Sie den Eindruck, dass das immer noch so ein Tabu ist? Ich meine, wir hatten ja auch Fußballstars, die sich geoutet haben als depressiv und was weiß ich. Also so ganz verheimlicht scheint mir das nicht mehr zu sein.
Ja, aber schon alleine, dass Sie jetzt das Wort geoutet benutzen.
Ja, genau,
das
stimmt.
Zeigt es ja eigentlich, dass man das irgendwie, möchte man da nicht drüber reden. Und es wird trotzdem auch noch oft mit, also gerade Depression, es ist so eine Waschlappenkrankheit, was wir ja auch schon besprochen haben, ne? Diese Sprüche, dann spinnst du oder reißt dich zusammen. Ich finde schon, und Depression ist ja nur eine psychische Erkrankung. Mir geht es ja auch darum zu zeigen, es gibt ganz viele psychische Erkrankungen, die in ihrer Erscheinungsform ganz unterschiedlich sind und über die viele Menschen noch gar nichts wissen. Oder es wird dann mal so dahergesagt, ja, du bist ja so eine Borderlinerin oder so Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wenn Sie da jemanden auf der Straße fragen, wissen Sie denn eigentlich, was das genau ist? Ja, nee. Und darum geht es mir halt einfach, aufzuzeigen, dass es wirklich ganz vielschichtig ist, was die Psyche angeht und wie viele verschiedene Art und Weisen die Psyche erkranken kann. Und das ist eben noch nicht normal. Also ich wünsche mir, dass es irgendwann so normal ist, wie jeder hat Rückenschmerzen. Oder das ist auch so eine Volkskrankheit. Und Depressionen sind leider auch eine Volkskrankheit. Und dass da wirklich so drüber gesprochen wird, also dass es kein Tabu mehr ist und dass ich mich nicht outen muss und dass mir auch nicht jemand sagen muss, das finde ich jetzt aber mutig, dass Sie darüber sprechen. Dann denke ich, wieso ist das mutig? Das es ist ein Teil, das gehört irgendwie zu meinem Leben. Für mich ist das leider ganz normal.
Also Aufklärung hilft da auf jeden Fall, was Sie ja auch in dem Buch, finde ich, ganz toll machen. Aber auch Aufklärung sich selbst gegenüber, denn das liest man in Ihrem Buch auch, dass Sie ja sich da auch am Anfang sehr peinigen und Schuldgefühle haben, gerade so aktive Leute wie wir, die viel arbeiten und auch Erfüllung in der Arbeit finden. Man fühlt sich ja dann ganz schlecht, wenn man plötzlich da nur noch in der Ecke liegt und gar nicht mehr weiß, wie man weiterleben soll. Haben Sie da auch einen anderen Umgang mit sich gefunden?
Ja und nein. Also ich habe das Buch vor kurzem auch nochmal eingelesen als Hörbuch und dann so mein Fazitkapitel quasi dann nochmal gelesen und habe gedacht, ja, das sind viele Erkenntnisse, die ich da für mich gewonnen habe und einen Weg damit umzugehen, dass ich halt auch mal Pausen machen muss und will auch und das aber trotzdem im Alltag nicht so sehr schaffe, wie es nötig ist, also auf mich selbst Acht zu geben. Das ist sehr, sehr schwierig. Und natürlich habe ich ganz viele Erkenntnisse gewonnen, also einfach was die Informationen über psychische Erkrankungen angeht, was im Gehirn passiert, wie Medikamente wirken oder wie sie nicht wirken, wie Therapien aussehen, weiß ich ganz viel. Aber natürlich hilft mir das in der depressiven Episode nur einen kleinen Teil, weil dieses Kognitive, dieses Nachdenken und Informationen verarbeiten dann halt wirklich nur noch eingeschränkt, wenn überhaupt noch funktioniert.
Aber in dem Wort Episode, da schwingt ja schon so mit, dass das was Vorübergehendes ist, dass es kommt und geht. Aber heißt das denn auch, dass man da nie wirklich geheilt, in Anführungszeichen, sein kann von so einer Depression?
Also ich bin ja keine Psychiaterin, deswegen, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass sich das halt leider chronifiziert hat. Und dann spricht man von rezidivierender Depression, die episodenhaft wiederkehrt. Da gibt es auch symptomfreie Phasen, wo ich sage, ich bin gesund. Ich bin gesund, aber ich weiß, es kann trotzdem wiederkommen. Vielleicht bleibt es ja auch weg, aber ob ich da von bei mir persönlich von geheilt sprechen kann, ich nehme ja auch durchgängig Medikamente, stehe auf noch ganz vielen Therapiewartelisten, habe auch schon eine Therapie gemacht, deswegen geheilt. Ich habe meinen Umgang damit gefunden.
Und wie war das, an dem Buch zu arbeiten und sich da nochmal so auf so eine ganz intensive Weise damit zu befassen? War das auch so nochmal so ein, ich sage jetzt mal, ohne das abwerten zu meinen, hatte das auch nochmal einen heilsamen oder therapeutischen Effekt?
Das ist ja auch gar nicht abwertend, wenn man ein therapeutischer Effekt ist ja was Tolles. Und ich glaube ja, also ich habe dadurch, dass ich dann halt meine Gedanken oder auch Gefühle oder verwirrte Gedanken auch mal niedergeschrieben habe, das so ein bisschen gerade gezurrt für mich und versucht ja anschaulich zu beschreiben, was da in mir zumindest vorgeht. Das kann bei der nächsten Person ganz anders aussehen. Das war schon heilsam. Es ist ein bisschen wie Tagebuchschreiben natürlich auch. Und dann wiederum auch die ganzen Studien zum Thema zu lesen. Das ist auch heilsam. Also mir gibt Wissen unheimlich viel Kraft, weil man ja dadurch viele Dinge versteht und ein bisschen einordnen kann. Das kann ich natürlich jedem nur empfehlen. Das ist glücklicherweise mein Beruf, zu recherchieren und Informationen irgendwie aufzubereiten. Und ich glaube, ich habe da für mich auch sehr viel draus gezogen, klar.
Aber es geht Ihnen ja auch um ganz konkrete Verbesserungen. Also dass man zum Beispiel, man merkt sofort, das ist eigentlich ein Unding, dass man da Wochen, Monate auf irgendwelche Therapieplätze warten muss, bis einen überhaupt mal jemand anhört. Wie könnte sich denn sowas ändern?
Da habe ich gerade vor kurzem mal wieder ein Interview gemacht mit der Politikerin. Es geht eigentlich wirklich, wenn es um Therapieplätze geht, um die Bedarfsplanung, so wird das immer genannt. Und das sind halt Zahlen, die irgendwann in den 90er Jahren mal erhoben wurden, haben die Krankenkassen gesagt, so und so viele Menschen, es braucht so und so viele Therapeuten, Therapeutinnen, also wenn es jetzt um eine ambulante Therapie geht. Und diese Zahlen sind aus den 90ern und wurden dem tatsächlichen Bedarf von heute gar nicht angepasst. Da muss einfach was passieren. Es gibt genug Therapeuten und Therapeutinnen, aber nicht alle kriegen eine Kassenzulassung. Das wissen ja auch ganz viele nicht. Und dann stehe ich da als Kassenpatientin und zahle dann entweder privat oder habe das Glück, einen Kostenübernahmeantrag stellen zu können bei einer Therapeutin, die zum Beispiel nur Privatversicherte behandelt. Aber da muss wirklich nachgebessert werden. Die Leute sind ja da, die Therapien anbieten. Das muss bloß allen zugänglich sein und niedrigschwellig und nicht, ich muss bei der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen und hoffen, dass ich irgendwo am anderen Ende der Stadt vielleicht in so und so vielen Wochen einen Therapieplatz bekomme.
Sonja Korpitz, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch von Sonja Korpitz ist unter dem Titel Spinnst du, warum psychische Erkrankungen ganz normal sind, beim Rowohlt Verlag erschienen. Der erste wirkliche Straßenfeger kam 1962 ins Fernsehen und das war der Sechsteiler Das Halstuch. Und wer den Halstuchmörder, wer das war, das beschäftigte ganz Deutschland. Das Drehbuch hat der britische Krimiautor Francis Durbridge geschrieben und aus seiner Vorlage hat der WDR vor 11 Jahren ein Hörspiel produziert, das jetzt der Audioverlag wieder aufgelegt hat und Andi Hörmann hat sich's angehört.
Mit jedem Paukenschlag schlägt das Herz höher. Wer war der Mörder? Die Tatwaffe? Ein Halstuch. 1962 saß die Bevölkerung im Krimifieber gebannt vor dem Fernseher.
Das Halstuch. Nach dem Fernsehspiel von Francis Durbridge. Erster Teil.
Erster Teil einer 6-teiligen WDR-Produktion nach dem 2 Jahre zuvor erschienenen Roman The Scarf von Francis Durbridge, der mit dem Hobbydetektiv Paul Temple eine Kultfigur erfunden hatte. Die Serie war mit einer Einschaltquote von fast 90% als sogenannter Straßenfeger in die Fernsehgeschichte der BRD eingegangen. Eine ganze Nation fieberte mit.
Wie ist sie denn umgekommen, Inspektor? Was genau ist passiert?
Es ist erwürgt worden, Mr. Gordon.
Erwürgt mit einem Halstuch. Das Opfer ist das junge Fotomodell Faye Collins. Aufgefunden wird sie auf einer Farm in Littleshaw in der Nähe von London. Kriminalinspektor Harry Yates, großartig gespielt von Heinz Drache, nimmt die Ermittlungen auf.
Mr. Matthews, ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben uns wirklich einen großen Dienst erwiesen. Sie waren uns eine wirkliche Hilfe. Vielen Dank.
Irrungen und Wirrungen, falsche Fährten und ständig neue Wendungen machen dieses Filmhörspiel auch 60 Jahre nach Erscheinen zu einem spannenden Krimi. 2010 hat der WDR mit den Originaltönen aus dem damaligen Film ein Hörspiel produziert. Der Kunstgriff dabei, damit es funktioniert, brauchte es nachträglich einen Erzähler, der Szenen und Handlungen einordnet und beschreibt. Und das macht Friedhelm Tock ganz wunderbar.
Yates ist sich seines Plans nicht sicher. Nachdenklich durchquert er das Zimmer, wägt ab, wirft einen flüchtigen Blick auf Londons Straßennetz. Dann entschließt er sich. Ja, er will seine Idee in die Tat umsetzen. Aus seiner Manteltasche zieht er das Halstuch, mit dem der Mord begangen wurde, und lässt es in der Tasche von Clifton Morris' Mantel verschwinden.
Hauptverdächtiger ist der wohlhabende Clifton Morris, stark gespielt von Albert Leven. Gegen Mr. Morris gibt es belastende Beweise, deswegen versucht er sich ein Alibi zu erkaufen.
Ich habe der Polizei gesagt, jemand hätte mich aus dem Kino herauskommen sehen. Ob man mir es glaubt oder nicht, ist eine andere Frage. Es wäre wesentlich glaubhafter, wenn es jemand bestätigen könnte.
Und das soll ich tun?
Ja.
Einer der intimsten und überzeugendsten Momente in diesem Hörspiel. Dabei merkt man, wie dieses Stück auch ohne die ursprünglichen Fernsehbilder funktioniert. Die Pausen in der Kommunikation sprechen Bände.
Waren Sie im Kino?
Ja.
Wie hieß der Film?
Wenn die Kraniche ziehen.
Hat er Ihnen gefallen?
Ja, sehr.
Mir auch, Mr. Morris. Großartig.
Das freut mich für Sie, Miss Winston.
Das Halstuch unter der Regie von Harald Krever ist ein nostalgisches Hörerlebnis. Die Aufnahme klingt herrlich aus der Zeit gefallen. Sozusagen ein Schwarz-Weiß-Hörspiel. Kein Straßenfeger mehr, aber eine akustische Zeitreise mit Pauken und Trompeten.
Das Halstuch von Francis Durbridge mit bekannten Stimmen wie der von Horst Tappert alias Derrick und Heinz Drache ist im Audioverlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wer seine Werke kennt, der lobt ihn in den höchsten Tönen. Aber hier bei uns ist der russische Schriftsteller Andrei Platonow bis heute noch immer so eine Art Geheimtipp. Bei Surkamp sind einige seiner Romane erschienen und jetzt noch ein eher schmaler Text, Der makedonische Offizier. Und Jörg Plath hat dieses Buch gelesen. Was ist denn das überhaupt für ein Buch? Ist das eine Erzählung oder um was für einen Text handelt es sich?
Also der makedonische Offizier ist ein Fragment aus den Jahren 32 bis 36, spielt in der Antike in einem fiktiven Wüstenreich mit einem grausamen Herrscher und Sklaven und Sklavin und eben diesem makedonischen Offizier. Aber so ganz fiktiv und so ganz fern ist das alles nicht, merkt man, wenn es schon im ersten Satz mitten in diesem Legendenton, den er da anschlägt, schon heißt Avantgarde der Natur. Und dann weiß man, weil auch noch später so ungewöhnliche technische oder propagandistische Wendungen auftauchen, das ist ganz offenbar all das, was man eben tut, wenn man in der Gegenwart nicht zu offen reden kann. Dann geht man in die Vergangenheit zurück, in den historischen Roman etwa, in diesem Fall in die Antike. Und die Gegenwart heißt, die Gegenwart ist die von Stalin.
Und was erzählt er dann? Also was ist der Inhalt dieses Textes?
Ja, der makedonische Offizier, der hat zwei Dienstherren, das bekommt man sehr bald mit. Der eine Dienstherr ist ein grausamer Herrscher, ein Wüstenreichherrscher, für den er Wasser finden soll. Der zweite Dienstherr, von dem er herkommt, ist der makedonische König Alexander der Große. Und für den soll er die Eroberung dieses Wüstenreiches vorbereiten. Und dann gibt es noch eine Sklavin, Ofria, in die sich der Offizier verliebt. Die hat einen Keuschheitsgürtel um, den entfernt sie. In diesem Keuschheitsgürtel ist aber auch ein Nest von Seidenraupen, die in der Wärme ihres Körpers heranreifen. Also sehr erlesene Details werden uns da vorgeführt. Und weil sie den Gürtel entfernt, muss sie dann auch fliehen und bekommt von dem Offizier ein Schriftstück mit. Das enthält neben offiziellen Informationen, die unverfänglich sind, auch geheime militärische. Und da sieht man schon, es gibt so eine Ambivalenz dauernd, offiziell, inoffiziell. Oder es gibt einen Leiter der staatlichen Weisheit, der legitimiert mit seinen Worten diesen Wüstenherrscher, den Grausamen, und verbirgt zugleich, so meint der Offizier zu erkennen, sein weinendes Herz. Und da hat alles zwei Gesichter in diesem Prosafragment. Es gibt so eine Ambivalenz, das ist ja typisch für eine totalitäre Herrschaft. Und auf der Ebene der Herrscher ist eben dieser Dualismus dann auch wirklich deutlich greifbar, eben in diesem psychotischen heißt es, psychotischen Wüstenreichherrscher in diesem ersten Dienste des Offiziers und dem zweiten, der die ganze Welt beherrschen will. Und in den beiden hat Platonow, sagt der Herausgeber und Übersetzer Michael Leetz, in diesen beiden hat Platonow die beiden Herrscher seiner Welt auch chiffriert, nämlich Stalin und Trotzki. Stalin hat ja den Aufbau des Sozialismus in einem Land befürwortet, während Trotzki, den er absolviert hat, die Weltrevolution wollte. Und auch die übrigen Figuren, meint Leetz, zu dechiffrieren zu können. Und das heißt, er liest dieses Prosastück, und das kann man auch als Schlüsselerzählung über die lebensgefährliche Lage eines hochbegabten Schriftstellers unter Stalin.
Das heißt, es hat auch ganz eng mit Platonows Leben zu tun, was er da beschreibt?
Ja, das ist natürlich so. Er schreibt eine Erzählung, die er nicht veröffentlichen kann, wie er übrigens alle seine Bücher oder fast alle seine Bücher nicht veröffentlichen kann. Also diese ungewöhnlichen Ideenromane, Die Baugrube oder Che Vengur. Und ein Jahr bevor er dieses Fragment schreibt, das fragmentgebliebene Erzählung schreibt, da ist auf Geheiß von Stalin eine vernichtende Kritik seiner Groteske über die Kollektivierung der Landwirtschaft erschienen. Die heißt Zum Nutzen. Und nach dem Erscheinen dieser Kritik ist natürlich auch für Platonow ein Publikationsverbot erlassen worden. Trotzdem schrieb er weiter. Er war ja Ingenieur und in vielen Positionen immer wieder kurz beschäftigt, meist für die Wasserwirtschaft. Und er hat deswegen auch wirklich immer wieder Einblicke in diese himmelschreiende Diskrepanz zwischen der Propaganda und der Wirklichkeit.
Ist das denn vor allem als historisches Dokument oder als Einblick in die Zeitgeschichte interessant? Oder sollte man das jetzt, wenn man Andrei Platonow noch nicht kennt, so zum Einstieg nutzen, diesen Text?
Ja, ich finde es sehr kurz. Es sind gut 30 Seiten. Und deswegen hat der Herausgeber Michael Leetz und Übersetzer es auch angereichert. Und das ist natürlich sehr interessant. Es gibt Auszüge aus den Notizbüchern von Platonow aus der Zeit, in denen er auch sagt, das kann ich auf keinen Fall veröffentlichen. Es gibt einen Text, der heißt Erste Begegnung mit Gorki, der eine wichtige Vermittlungsfigur war für die Intellektuellen und Schriftsteller und Stalin auf der anderen Seite. Und es gibt ein Stenogramm des Werkstattabends mit Andrei Platonow im gesamtrussischen Verband der Schriftsteller. Und da ist Platonow auf diesem Abend und spricht über sich und darüber, dass er sich umgestaltet habe. Also er wirbt für sich, er weiß, wie gefährdet seine Position ist, er könnte auch deportiert werden. Das ist so ein beklemmendes Dokument der Selbstkritik. Und das alles zusammen ist eigentlich weniger Prosa, wie es auf dem Umschlag dieses Bandes heißt, als vielmehr so eine Momentaufnahme in diesem Konflikt zwischen einem Künstler und einem paranoiden Stalinstaat, muss man sagen. Und das hätte ich auch gerne so annonciert gesehen. Und wenn man die Romane vorher gelesen hat, also die Baugrube oder Chivengu, dann ist man, glaube ich, dann ist das sehr packend und man weiß damit, was anzufangen. Und es führt einen auch weiter, abgesehen davon, dass diese 30 Seiten durchaus faszinierend sind. Aber wenn man damit anfängt, glaube ich, dann wird man nicht unbedingt für Platonow gewonnen. Das ist dann nicht die richtige Reihenfolge. Lieber andersrum.
Ja, sagt Jörg Plath über Andrei Platonows, der makedonische Offizier, aus dem Russischen übersetzt und mit Kommentaren und einem Nachwort versehen hat diesen Text Michael Leetz. Und erschienen sind die 157 Seiten im Surkamp Verlag.
Straßenkritik.
Mein Name ist Nathalie und ich lese zurzeit von Malte Herwig das Buch Die Frau, die Nein sagt. Das ist eine Biografie von François Gillot. Sie erzählt von ihrer 10-jährigen Ehe mit Pablo Picasso. François Gillot war die einzige Frau, die sich von ihm selbst getrennt hat nach 10 Jahren. Sie hat beide Kinder ins Auto gesetzt und ist gefahren. Und damit ist er als Mann natürlich erstmal nicht klargekommen. Sie ist weiterhin Künstlerin, sie malt jeden Tag, sie steht als erstes auf, trägt ihren Pyjama und Pantoffeln und malt. Und das hält sie am Leben. Und sie sagt das so schön, also dass man letztendlich, egal vor welcher Herausforderung man steht, dass man auch manchmal vielleicht hinfallen muss, um dann wieder aufzustehen. Und wenn man mit 100 Jahren so vom Leben denkt und so ein schönes Leben gelebt hat, dann hat man, glaube ich, richtig gelebt. Ja. So möchte ich auch leben.
Nathalie liest in Hamburg François Gillot, Die Frau, die Nein sagt, von Malte Herwig. Als Taschenbuch ist es erschienen beim Diogenes Verlag. Ein fast vergessenes Stück deutscher Nachkriegsgeschichte erzählt Merle Kröger in ihrem Roman Die Experten. Der führt ins Ägypten der 60er Jahre und er steht auch auf unserer Krimi-Jahresbestenliste auf Platz 1. Und jetzt wird Merle Kröger für Die Experten auch mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet. Und ich freue mich, dass ich die Preisträgerin in der Leitung habe. Hallo, herzlichen Glückwunsch, Frau Kröger.
Hallo und vielen Dank.
Die Experten, das ist ja ein ziemlich ungewöhnlicher Kriminalroman. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt als Kriminalroman im klassischen Sinn bezeichnen kann. Wie sehen Sie selbst denn das?
Also im klassischen Sinne sicher nicht. Ich weiß gar nicht, was eigentlich der klassische Sinn ist. Es ist natürlich ein Spannungsroman und ich mag es auch, mich mit diesem Genre zu beschäftigen, weil ich finde, dass der Spannungsroman oder der Roman noir, wie man es vielleicht im Französischen bezeichnet, ein wunderbares literarisches Instrument ist, um so strukturelle Gewalt sowohl historisch als auch zeitgenössisch aufzudecken und auch dramaturgisch auf den Punkt zu bringen. Deswegen möchte ich mich eigentlich gar nicht distanzieren, sondern bin sehr froh, in diesem Genre auch mich bewegen zu dürfen mit meinen Büchern.
Falls jetzt irgendwer, der uns zuhört, ihr Buch noch nicht kennt, sage ich noch mal ganz kurz oder versuche zu sagen, um was es geht. Das spielt ja in den 60er Jahren in Kairo. Der ägyptische Präsident Nasser, der träumt von einer florierenden Rüstungsindustrie, er will quasi an die Spitze des afrikanischen Kontinents und um das zu schaffen, holt er eine ziemlich große Zahl von deutschen Ingenieuren, Raketenbauern und Flugzeugexperten. Genau. Und da ist auch dann so eine Familie, die sie ein bisschen genauer beschreiben. Ich hatte ehrlich gesagt von dieser Sache noch nie gehört. Freunde, denen ich ihr Buch ausgeliehen habe, ging es genauso. Wie sind Sie denn auf dieses Kapitel der deutschen Geschichte gestoßen?
Also ich hatte auch noch nichts davon gehört und bin tatsächlich darauf gestoßen, dass eine Freundin, Stefanie Schöte-Strathaus, irgendwann zu mir kam und sagte, du, ich habe gerade das Gefühl, als sei ich plötzlich in einem Roman von dir gelandet, weil ich war in Kairo und ich habe festgestellt, dass mein Großvater dort, ich wusste immer, die haben da irgendwie gelebt, meine Mutter, als sie klein war, aber ich wusste nie genau, was sie eigentlich gemacht haben. Und dann hat sie sozusagen das ganze Privatarchiv erstmal zusammengetragen und herausgefunden, dass ihr Großvater eben als einer dieser Experten für den Flugzeugbau in den 60er Jahren, früheren 1960er Jahren in Ägypten war. Und die Familie hat dann tatsächlich mir nach und nach, nach vielen Gesprächen und Kennenlernen dieses Archiv quasi geöffnet oder es mit mir geteilt. Und so habe ich immer mehr darüber erfahren. Und dann bin ich natürlich neugierig geworden und habe mir auch andere Archive angeschaut. Ich habe mir Zeitungsarchive angeguckt. Ich durfte sogar zum ersten Mal in meinem Leben zumindest das BND-Archiv besuchen. Und das war natürlich einfach eine wahnsinnig interessante Ausgangslage, all diese Dinge zusammenzutragen, das Private und das Politische, sage ich jetzt mal.
Und das ist ja auch eine Mischung, die Experten aus historischem Material und fiktionalem, also einer richtigen erzählten Geschichte. Es sind aber auch reale Figuren, die darin vorkommen. Und sowas, so arbeiten Sie ja auch als Filmemacherin an dieser, finde ich doch ziemlich fordernden Grenze zwischen Fiktion und Doku. Was ist denn so reizvoll daran?
Naja, ich finde, das ist interessant, wenn man, man muss ja nicht alles erfinden, sondern es gibt ja wahnsinnig interessante, sag ich mal, politische, historische Situationen. Und diese Situation gehört sicherlich dazu. Da haben wir also eine ganz extrem komplexe Situation, zu der es bis heute verschiedenste Versionen von Wahrheit gibt, die postfaschistische der Bundesrepublik, die postkoloniale, Sie haben es eben schon kurz erwähnt, in Ägypten und natürlich auch die, wenn ich es auf ein Wort bringen sollte, die posttraumatische in Israel, also diese Flugzeuge und Raketen, die da in Ägypten gebaut wurden von deutschen Experten, die waren, und das war irgendwann auch ganz klar, Nasser hat damit gar nicht hinterm Berg gehalten, dafür gedacht, auch auf Israel zu fliegen. Und da haben wir also diese ganz interessante reale Situation, an der natürlich reale Menschen beteiligt waren. Das ist mir auch wichtig. Deswegen habe ich mich auch entschieden, bestimmte so Key-Schlüsselfiguren dieser Geschichte mit Klarnamen zu benennen. Und jetzt gibt es also diesen Gang der Ereignisse. Das war auch sehr gewaltvoll. Also da sind irgendwann Bomben hochgegangen, es sind Menschen verschwunden, es sind Menschen gestorben. Diesen Gang der Ereignisse quasi nochmal in so einen fiktionalen Raum hinein zu erweitern. Und da habe ich eben aus diesen privaten Erzählungen, die ich gesammelt habe, eine fiktionale Familie erfunden, in der ich dann versucht habe, diese Geschichte aus wirklich persönlicher Sicht mal zu verstehen und nachzuvollziehen. Und dabei hat mich am meisten die Perspektive der Töchter interessiert, also der jungen Menschen, die damals mit ihren Eltern nach Kairo gegangen sind oder auch gegangen worden in dem Fall. Und das erlebt haben, also die später vielleicht als 68er oder so auch aktiv wurden. Wie sind die eigentlich politisiert worden? Das hat mich interessiert.
Also wären Sie einverstanden, wenn man sagt, die Experten ist ein politischer Roman in jeder Hinsicht?
Auf jeden Fall. Also für mich ist es ein feministischer Roman, es ist ein politischer Roman. Und es ist eben auch ein Spannungsroman. Genau.
Und woran arbeiten Sie jetzt? Wird das nächste Buch auch in diese Richtung gehen? Politisch-feministischer Kriminalroman?
Also es ist schon was, muss ich sagen, auch die Fülle des Materials und diese Arbeit mit den Archiven, die mich sicher auch ins nächste Projekt begleiten wird. Im Moment bin ich erstmal dabei, wir haben einen Film gemacht, der ähnlich an dieser Grenze zwischen, also wir, das ist der Filmemacher Philipp Schäffner und ich, der ähnlich an der Grenze zwischen Fiktion und dokumentarischer Erzählung angesiedelt ist. Und im Moment bereite ich mir erstmal darauf vor, dass dieser Film hoffentlich trotz Corona bald mal in die Kinos kommt. Der heißt Europe, also französisches Wort für Europa. Und dann geht es wieder ans Schreiben.
Merle Kröger, vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Krimi-Preis. Alles Gute.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Und das Buch Die Experten von Merle Kröger ist beim Surkamp Verlag erschienen. Und morgen geht es bei uns nochmal ausführlich um die besten Kriminalromane des Jahres mit zwei Juroren unserer Krimi-Bestenliste. Und ich kann schon mal so viel verraten. Merle Kröger steht da auch nicht gerade schlecht da.